Ich handle mit Uhren seit 2019.
Kann man da so über Zahlen sprechen? Was hat man da so für eine Marge?
An einem guten Tag werden uns 100 Uhren angeboten. Die kann ich natürlich nicht kaufen, weil unsere durchschnittliche Uhr kostet irgendwie so 17.000 Euro. Es wären also wie viel pro Tag? 1,7 Millionen. So viel Geld habe ich nicht pro Tag, was ich ausgeben kann. Ich mache jeden Tag 20 Stories, jeden Tag und ein bis zwei Reels jeden Tag. Und das ist wie so ein unfassbares Retargeting. Mein Content an sich ist immer 100% das, was meine Zielgruppe gerne wissen und sehen möchte und nicht mehr. Leute gucken nicht, was sie nicht gucken wollen. Gerade B2B-Leute müssen endlich lernen, dass du Leute nicht dazu zwingen kannst, irgendwas zu gucken, was du denen eintrichtern möchtest, egal wie sehr du denkst, dass das Richtige für die ist.
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast und ich habe heute einen Gast am Start, den ich schon sehr, sehr lang, wo ich mich drauf gefreut habe, dass du mal hier in München im Studio sitzt, der liebe Kai Leingang von Watchwise.
Danke.
Und wir haben gerade schon gefühlt eine halbe Stunde im Pre-Talk gesprochen, aber jetzt lass uns erstmal langsam reinstarten. Wer ist eigentlich Kai? Wer bist du, was machst du?
Kai, wer ist Kai? Kai ist jemand, der gerne die schönen Sachen des Lebens mag und irgendwann beim Arbeiten festgestellt hat, dass es viel spannender ist, sich mit sowas wie Uhren und Autos und sowas zu beschäftigen, statt irgendeinem Büroalltag nachzugehen. Und das wollte ich, glaube ich, so stark, dass ich es tatsächlich zu meinem Beruf gemacht habe, auch wenn es nicht mein Ziel war. Also ich bin Kai, ich handle mit Luxusuhren inzwischen. Ich habe einen nicht kleinen YouTube-Kanal im Bereich Luxusuhren. Im deutschsprachigen Raum, denke ich, einer der größeren. Und ja, inzwischen hat es sich auch ein bisschen ausgeweitet. Also mein Content ist vor allem solche Sachen, also Luxusuhren, teure Autos, teilweise auch ein bisschen teure Immobilien. So alles das, was wirklich schön ist. Und
die Good Life.
Ja, genau. Einfach alles, so was spannend und schön ist.
Ja.
Das ist eigentlich mein Ding, ja.
Das heißt ja, dann hast du auch viele Unternehmer wahrscheinlich als Abonnenten.
Mehr als ich dachte.
Okay.
Letztens habe ich einen sehr guten Freund von mir, für den, der hat mir gesagt, hey, es findet bald ein Event statt, auch hier in München, Münchner Marketingkongress, der Jonas Eisert, liebe Grüße gehen raus, geiler Typ. Und der hat mir gesagt, hey, magst du nicht mal deine Follower fragen, ob sie nicht auch, ich würde dir 10 Plätze schenken, dann kannst du 10 deiner Follower einladen. Dann habe ich gesagt, du Jonas, ich weiß gar nicht, ob ich so arg viele wirkliche Unternehmer in meiner Zielgruppe habe. Also ich habe sicherlich ein paar, aber ich konnte es null abschätzen, habe ich ein Newsletter rausgeschrieben.
Nee, hab ich bekommen, ja.
Ja, hab kurz was anderes gemacht, 20, 30 Minuten, hatte nach 200 Mails im Postfach. Hey, hi, ich bin auch Geschäftsführer von der GmbH, ich würde gern kommen. Ich so, Jonas, geh ein paar mehr als 10. Und da habe ich festgestellt, tatsächlich doch mehr Selbstständige, als ich dachte. Ich habe immer so 90-10 geschätzt, aber ich würde jetzt eher schätzen 60-40 oder sowas.
Echt krass. Also du hast ja, ich habe heute Morgen nochmal reingeschaut, 95.000 Abonnenten auf YouTube?
Auf YouTube, ja, genau.
Genau, genau. Und du, also sind hauptsächlich Themen Luxusuhren, jetzt hast du ein bisschen Auto erwähnt, ist ja eigentlich Themen, was Unternehmer interessiert, ist ja auch was mich jetzt zum Beispiel interessiert.
Genau, es sind die Themen wirklich, was ich gemerkt habe, es ist so ein bisschen der Guilty Pleasure, aber sowas von mir auch, es sind meiner Erfahrung nach die Sachen, mit denen sich Leute, die High Value bringen und die High Performer sind und die sehr viel Leistungsdruck aushalten müssen, das ist oft das Ventil der Leute und das war es für mich früher auch. Und deswegen finde ich auch, es ist zwar Konsum natürlich, alles, was ich bespiele, ist Konsum, aber also ich bin der Meinung, wenn es sowas nicht gäbe, Luxus und ein bisschen so schöne Sachen, alle die man nicht braucht, sage ich immer, sind die geilen Sachen, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgehalten bis hierhin, weil für was macht man es dann ehrlich gesagt, wenn man nicht mal ein geileres Leben hat und nicht mal ein paar geilere Sachen hat und deswegen, das ist so der Hintergedanke und zufällig habe ich festgestellt, genau wie du sagst, sind es dann doch diese High-Performer und die Leistungsfähigen, die es immer zu sowas hinzieht, ja, das ist so.
Das heißt, nochmal, um das auseinanderzunehmen, du hast angefangen, das so als, ich weiß jetzt nicht, ob Hobby der richtige
Doch.
Begriff ist, aber so
0% Business Intention.
Das hat dich fasziniert und dann über die Zeit Business.
Ja, es war wirklich so, ich bin da reingestolpert, indem ich einfach, ich glaube, ich kann viele Sachen nicht so gut. Ich bin kein so toller Zuhörer zum Beispiel, ich bin auch kein so toller, ich glaube, ich bin auch nicht so witzig zum Beispiel. Ich glaube gar nicht, dass ich so eine spannende Person bin, um sich jetzt mit der so zu treffen oder so im Freundeskreis. Da war ich jetzt nie einer von denen, wo die Leute gesagt haben, boah, geil, Kai ist dabei. Das waren immer andere. Aber was ich wirklich gut kann, glaube ich, ist Content. Und ergründen, was Leute interessant finden. Da bin ich einfach sehr, sehr gut drin, glaube ich. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach relativ schnell mit meinem YouTube-Kanal eine relativ große Reichweite hatte von ein paar hunderttausend im Monat. Und dann habe ich eher hintenrum rausgefunden, so wow, ich habe dann auch Webseiten und alles gemacht. Es war in Ordnung, ja. Es war nicht so, dass ich es gehasst habe, aber es war ein Job.
Ja.
Und habe ich gemerkt, hey, also theoretisch müsste ich ja mit dem auch meinen Lebensunterhalt von damals 2.000, 3.000 Euro im Monat bestreiten können. Und so war es dann auch tatsächlich. Aber es war nicht Business Intention, definitiv nicht.
Spannend. Aber heutzutage ist es ja eigentlich dein Hauptbusiness, ja? Uhren.
Ja.
Wir kommen nachher eh dazu, was du alles machst, ja? Das ist ja richtig geil. Aber das hat dann geschiftet, so wirklich, da hast du dich entwickelt als Unternehmer. Und da hast du da.
Ich glaube, seit einem Jahr ungefähr, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich wollte es ehrlich gesagt lange nicht wahrhaben, weil ich mein Hobby nicht kaputt machen wollte, so ein bisschen. Kennst du das?
Ja.
Wenn du so Sachen hast, die du ganz gerne machst, zum Beispiel Klavierspielen, dann setzt du irgendwann mal und dann kommt jemand und sagt, hey, pass mal auf, ich bin Profi-Klavierspieler, so und so würde es gehen, damit du richtig gut wirst. Und dann kommt da manchmal so ein bisschen so eine Blockade und sagst so, halt, stopp, ich will nicht, dass ein Hustle wird. Mhm. Das ist was ich nachmittags mache, wenn ich nach Hause komme oder abends, damit ich mich noch ein bisschen entspannen kann. Aber ich will da gar nicht high performen, weil das mache ich in einem anderen Bereich. So war es mit dem Uhren-Ding auch. Ich will das gar nicht zum Unternehmen machen. Inzwischen ist es 100% anders. Jetzt finde ich es richtig, richtig geil, weil es macht noch mehr Spaß. Ich habe Angst gehabt, dass mein Spaß daran verdirbt, aber es macht noch mehr Spaß jetzt.
Was macht dir da am meisten Spaß?
Sachen zu bauen, die funktionieren.
Firma, also Struktur,
ja,
Firma.
Prozesse bauen, die funktionieren. Das ist das Allergeilste. Wenn du so einen Prozess machst, dann gibst du ihn an Mitarbeiter ab und da ist ein bisschen Angst dabei, weil viel Verantwortung dran hängt. Beispiel eine Uhr auspacken für 100.000 Euro oder auch 20. Was, wenn der Mitarbeiter sie verkratzt, ohne bösen Willen? Was, wenn die Uhr verloren geht aus irgendeinem Grund? Und dann zu sehen, oh mein Gott, es funktioniert. Die Mitarbeiter übernehmen durch die Prozesse auch wirklich die Verantwortung. Das ist unfassbar. Ein unfassbares Gefühl.
Das ist ein gutes Gefühl, gell?
Ach, unfassbar. Du kennst es ja, glaube ich, besser als ich. Du machst es ein bisschen länger, ja.
Ich kenn's auch ein bisschen.
Unfassbares Gefühl. Wundervoll.
Ja, krass. Und würdest du sagen, dieser YouTube-Kanal, der ist so die große Maschine, dein Marketing-Werkzeug, wenn man so will? Also kommen darüber deine ganzen Kunden?
Ja. Also YouTube in Kombination mit Instagram. Instagram wächst gerade sehr viel stärker.
Okay.
So gerade so 12-13% pro Monat, was ziemlich krass ist.
Das ist schon gut, ja.
YouTube wächst nur mit so 1.000 Abonnenten pro Monat. Auch jetzt wieder mehr. Aber die Kombination aus beiden ist tatsächlich, also ich habe meinen Funnel ehrlich gesagt noch nicht so 100% reverse-engineert, aber vielleicht 70 oder 80. Und was ich rausgefunden habe, ist, dass sowohl YouTube als auch Instagram in Form von Reels und Videos, die Aufmerksamkeit erregen, so ein bisschen als Einfangfunnel dienen, wo die Leute das erste Mal aufmerksam werden. Und dann dienen auf YouTube die längeren Videos, also die längere Wiedergabedauer, dient praktisch dazu, dass die Leute sehen, dass ich Mehrwert gebe, dadurch auch Vertrauen aufbauen, wissen, ich bin ein gescheiter Kerle, sag ich mal. Also ob sie mich mögen oder nicht, ist dahingestellt, aber sie sehen, ich bin seriös. Das, was ich mache, mache ich ernsthaft und gewissenhaft. Und bei Instagram ist es praktisch die tägliche Interaktion. Ich mache jeden Tag 20 Stories, jeden Tag und 1 bis 2 Reels, jeden Tag.
Ja.
Die Stories seit 5 Jahren, jeden Tag, mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht 30 Tage ausgesetzt in den letzten 5 Jahren.
Krass.
Und das ist wie so ein unfassbares Retargeting, weil ganz viele Leute mich deswegen immer auf dem Schirm haben. Immer so 6.000 bis 10.000 Leute sehen meine Stories am Tag und die haben mich immer am Schirm und ich versuche immer mehr Mehrwert zu geben, als ich zum Beispiel Angebote raushaue, wobei ich gemerkt habe, dass Uhrenangebote als Mehrwert wahrgenommen werden. Also die Leute lieben Uhrenangebote.
Also wenn du sagst, okay, ich habe gerade diese Uhr zur Verfügung, wer will die kaufen?
Im Prinzip, hey, ich habe hier eine neue Uhr, das lieben die Leute tatsächlich. Aber du hast ja auch, du kennst dich ja mit Offers viel besser aus als ich. Und ein gutes Offer wird ja eben nicht als Werbung wahrgenommen.
Ja.
Ja, und deswegen ist es tatsächlich so, aber ich versuche immer viel Mehrwert. Ich mache jeden Tag Q&As und beantworte jeden Tag einfach so gut ich kann 10 bis 20 Fragen von den Followern. Und das ist tatsächlich das, glaube ich, wo die Leute auch sagen, hey, der Kai gibt sich wirklich Mühe. Und ich antworte da immer nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe letztens eine Uhr da gehabt, so eine Bruce Wayne. Also ich feiere die selber einfach nicht. Und ich würde sie jetzt auch ehrlich nicht kaufen. Ich hatte sie da und ich hatte gefragt, würdest du dir jetzt eine Bruce Wayne kaufen? Da habe ich gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Die ist zu teuer, die ist zu neu.
Ja.
Geh trotzdem weg.
Ja.
Ich kaufe die ja zu guten Preisen ein. Ich würde sie nicht kaufen, ich sag das dann auch so und ich glaube, das schätzen die Leute.
Ich finde es mega spannend, dass du seit wie vielen Jahren machst du Content?
2018 Dezember.
Seit 2018 Dezember.
Fast 6 Jahre.
Und dass du gleichzeitig sagst, du machst eigentlich, also jetzt Uhren-Business und sowas erst so seit einem Jahr. Du hast eigentlich so viele Jahre aufgebaut.
Ja, okay, ich handle mit Uhren seit 2019.
Okay.
Aber den Uhrenshop richtig aufgemacht, ich hatte da Angst davor lange.
Ja.
Habe ich erst vor 3-4 Monaten. Ich habe davor schon Uhren gehandelt, aber es wusste niemand. Das war eher so mit meinen Bestandskunden, die haben so gesagt, öffentlich. Hey, ich habe hier eine Uhr, würdest du die kaufen? Da habe ich gesagt, ja, kommt drauf an, wie viel. Jetzt bin ich den Schritt gegangen und
war's gut? Guter Schritt?
Wow. Also es ist tatsächlich ungelogen so, dass wir haben nicht genug Uhren, um das zu, und ich traue mich auch nicht genug anzukaufen. Ich könnte mir jetzt eine Kreditlinie nehmen von 3 Millionen oder so, das möchte ich nicht, das traue ich mich nicht, noch nicht, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Ich arbeite mit meinem eigenen Geld 100% und wenn das leer ist, dann höre ich auf zu kaufen und verkaufe. Aber das geht sehr, sehr schnell.
Und wir gehen da jetzt gleich mal tief rein in diese ganzen Themen. Wie schnell geht da so eine Uhr weg? Also wenn du sagst, du kaufst jetzt hier so eine Aquanaut zum Beispiel, machst eine Story, sagst, ja, ich habe die jetzt gerade. Wie lange dauert es, bis sie weg ist?
Ich habe ein riesiges Problem.
Okay.
Tatsächlich, das riesige Problem ist, also ich habe den Marketingprozess natürlich schon so aufgebaut, dass das ist zu dieser Situation führt. Ich möchte nicht so tun, als ob ich das nicht will, weil natürlich will ich's. Ich will, dass die Uhren schnell verkauft werden und ich will, dass ich auf jede Uhr 100 Anfragen habe oder so. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe letztens die neuen Uhren gepostet. Und es gibt die Möglichkeit, jetzt sich einfach zu melden, zu sagen, hey, ich will sie wirklich kaufen. Und dann melde ich mich bei den Leuten und dann sind die Uhren weg. Also wenn man die Uhrmacherzeit abzieht, dann liegt eine Uhr selten länger. Also das Längste, was eine Uhr bei mir liegt, sind so 6 bis 9 Tage, wenn es eigene Ware ist. Ich habe auch ein bisschen Kommissionsware, die ist meistens etwas teurer, weil die Leute, die Kommission verkaufen wollen, die wollen mehr dran verdienen praktisch.
Ja.
Die gehen dann nicht ganz so schnell, die liegen auch mal 4 oder 8 Wochen. Aber die Ware, die ich selber kaufe, die ist innerhalb von Tagen weg. Die längste Uhr, die da lag, lag jetzt 3 Wochen, aber das war so eine Lady-Uhr, also total nischig.
Nicht so beliebt.
Ja. Alles andere Rolex, Minuten bis Tage. Also unfassbar.
Das heißt, um das mal nochmal Revue passieren zu lassen, du nutzt deine immens große Reichweite in deinem Bereich, also knapp 100.000 Abonnenten auf YouTube.
2 Millionen Reichweite pro Monat aktuell.
2 Millionen Reichweite, organisch.
Ja.
Ja. Ja. Dann hast du dein Instagram, wo du täglich Content machst, Reels, Stories, bis zu 20 Stück am Tag.
Ja.
Das generiert die Sichtbarkeit und den Demand.
Ja.
Und dein Offer ist, schau her, ich habe jetzt gerade hier so eine Day-Date, wer will die?
Genau, mein Offer ist hier Day-Date, wir können immer zu sehr guten Preisen inserieren, weil wir kaufen zu sehr guten Preisen. Das erreichen wir dadurch, weil wir wirklich ultraschnell sind. Also wenn du mir heute deine Uhr verkaufst, kann ich sie heute abholen lassen, sie ist morgen bei uns, du hast morgen per Blitzüberweisung dein Geld.
Krass.
Viele Leute sagen, hey, ganz im Ernst, genau so muss das laufen und also ohne jetzt, es gibt bestimmt viele andere, die das auch sehr, sehr gut machen, aber wir machen es eben sehr, sehr gut und deswegen kommen Leute einfach sehr, sehr gerne zu uns und dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Angebot haben, was uns angeboten wird, also an einem guten Tag werden uns 100 Uhren angeboten, die kann ich natürlich nicht kaufen, weil unsere durchschnittliche Uhr kostet irgendwie so 17.000 Euro, ja. Das wären also wie viel pro Tag? 1,7 Millionen, so viel Geld habe ich nicht pro Tag, was ich ausgeben kann.
Noch nicht.
Deswegen
rufen wir Amex an.
Ja. Deswegen kann ich auspicken einfach.
Ja.
Wenn jemand sagt, er ist nicht einverstanden, dann sage ich, hey, das ist kein Problem.
Ja, geht eh weg.
Ja, oder ich suche mir die Angebote aus oder auch der Zustand der Uhren.
Mhm.
Ich kaufe nur die Uhren, die wirklich von sich aus schon einen guten Zustand haben, weil die einfach besser zu verkaufen sind, weil ich am Ende auch keine abgefuckte Uhr kaufen wollte.
Kann man da so über Zahlen sprechen? Was hat man da so für eine Marge auf so eine Ankauf-Verkauf-Geschichte?
Ich ziele immer auf 20%.
Ist aber solide.
Ja, da ziele ich drauf, die erreiche ich aber nicht immer.
Okay.
Also wenn es richtig, richtig, richtig ordentlich sind nach allen Kosten, dass man irgendwie so 12% hat netto.
Okay.
Das ist dann wirklich gut.
Das ist solide.
Und ich würde aber sagen, das muss man auch so machen, wenn man Geschäft mit Mitarbeitern möchte. Klar, wenn man so ein Einzelkämpfer ist, kann man ein bisschen ein höheres Risiko fahren, aber ich muss halt irgendwo meine Mitarbeiter bezahlen. Und das ist der Unterschied zum klassischen Agenturgeschäft und Dienstleistung. Ich arbeite mit meinem Geld. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich kann ja auch nicht alles an Geld ausgeben. Ich muss meine Fixkosten irgendwie noch bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Million auf dem Konto habe, kann ich nicht 950.000 für Uhren ausgeben, weil sonst kann ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Deswegen muss man da einfach, man muss da ordentlich arbeiten und am Ende des Tages einen guten Service bieten, damit die Leute gerne zu einem kommen und gerne bei einem mit gutem Gefühl kaufen. Das ist das A und O.
Hast du schon mal über Investoren nachgedacht für Cash?
Möchte ich nicht.
Ja.
Ich möchte tatsächlich, meine Erfahrung ist, vielleicht bin ich da falsch, meine Erfahrung ist, sobald Investoren reinkommen, wollen die meistens mitreden, dann gucken die nur noch auf irgendwelche KPIs und dann geht, denke ich, das verloren, was uns doch so erfolgreich macht. Nämlich, nicht unbedingt immer, also ich denke, das Richtige wäre zum Beispiel gewesen, sofort als mein YouTube-Channel gestartet wäre, maximal auf Monetarisierung zu gehen, um schnell reich zu werden, sage ich mal. Ich denke, hinten raus ist tatsächlich der Weg, den ich gewählt habe, vielleicht sogar besser und bringt hinten raus sehr, sehr langfristig mehr Erfolg. Ist so wie Christopher Nolan, der bringt nur alle 5 Jahre einen Film oder 4. Das ist dann aber jedes Mal ein Ultra-Blockbuster, immer mit dem 100-fachen Budget oder 10-fachen Budget, was andere Filme kosten. Aber die Studios vertrauen dem inzwischen und sagen, hey, pass auf, wenn wir in dich investieren, wir wissen es, aber wir lassen dir komplett freie Hand. Und dann siehst du, was passiert, wenn irgendwelche Studios sich einmischen. Teure Filme, die floppen.
Ja. Ich tick da wie du. Kennst du Russell Brunson?
Ich liebe Russell Brunson, ist eines meiner größten Vorbilder.
Als ich die ersten Bücher damals gelesen habe, vor, weiß ich,
Dotcom Secret 2014, oder?
Sowas, ja, genau. Da war irgendwie so ein Quote so, we are real entrepreneurs, we don't cheat, we don't take money from investors.
Das ist us versus them, sein Credo, ne?
Das hat sich so eingebrannt in mein Gehirn. Ja. Also ich will auch keine Investoren. Ja. Und ich tick da genauso wie du, das ist genau das Gleiche.
Russell Brunson ist so ein krasser Typ, die haben ja, nennt man das, gebootstrapped, also auf eigenen Nacken, haben die ja AVV 160 Millionen oder so gemacht innerhalb von 4 Jahren. Das ist so
verrückt.
Wirklich, der Typ ist der Beste, ich liebe den. Der ist bestimmt auch voll das krasse Prozessmonster und wahrscheinlich eine Maschine, aber ich würde ihn am liebsten umarmen.
Ich mach das im Februar auf der Bühne.
Ah klar, du kriegst dein 2,x Award, oder?
Den habe ich schon daheim, aber wir machen ein Bild auf der Bühne.
Oh, kannst du ihm Gruß sagen?
Sag ich.
Also ehrlich, sag ihm einfach, hey, ich habe einen Kumpel. Ja. Der hat deine Bücher gelesen, es hat dein Leben verändert, der wollte, dass ich dir mitteile, vielen Dank. Mehr nicht, muss nicht sein, meinen Namen nennen, nichts.
Sag ich ihm.
Geil, danke.
Neue Instagram-Follower.
Geil. Ja, ich liebe den Typ, ist der Beste.
Ja, krass, okay, geil. Aber soll es hier nicht um mich gehen, hier geht's um dich.
Danke.
Mega spannend. Eine Sache fand ich auch extrem spannend. Deine Art, wie du deine Uhren verkaufst. Du arbeitest ja mit Drops.
Ja, das stimmt.
Magst du da mal so ein bisschen erzählen? Was ist das überhaupt, was machst du da?
Also was wir machen ist, also was viele nicht wissen, ist, dass wir auch außerhalb der Drops viele Uhren verkaufen. Weil wir tatsächlich sowohl bei den Drops als auch nebenher sammeln wir sehr viele Leute ein, die sagen, ich hätte jetzt gerne diese Uhr. Und es gibt davon einen Prozentsatz, der einfach sagt, ich will diese Uhr jetzt, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Also wenn ein neues Submariner, Datum gerade, nagelneu, vor 3 Tagen vom Conti geholt, vom Rolex-Händler, nagelneu ungetragen, kostet aktuell so circa 13.500 bis 14.000 Euro bei mir. Es gibt Leute, die sagen, komm, ich würde auch 15 zahlen, dafür, dass ich sie sofort habe, auch wenn du gerade keine lagernd hast. Mhm. Also außerhalb dieser Angebote praktisch. Und für die besorgen wir dann Uhren, indem ich in meinem Händlernetzwerk gucke und sage, hey, ich kenne irgendwie, also ich bin in mehreren Händlergruppen, dadurch kennt man indirekt 500, 600 Händler. Und ich kenne auch wirklich close 10, 20 Händler wirklich gut, bei denen ich weiß, mit denen mache ich seit 4, 5 Jahren Geschäfte, dass die seriös sind, dass ich überweise denen Geld, bevor die Uhr da ist. Und sie machen es bei mir genauso per Blitzüberweisung, einfach weil ein Riesenvertrauen da ist. Und dann kommt es auch vor, dass wir einfach so eine Uhr besorgen. Aber natürlich braucht man nichtsdestotrotz immer eine Art, also gerade für die Drops, die sind natürlich dafür da, dass die Leute, eigentlich ist es eine Qualifizierung, ein Drop. Ein Drop ist eine Riesenqualifizierung von meinen ungefähr, an so einem Drop-Day sind so 10.000, 15.000 Leute auf meiner Seite, wenn es dick ist und wenn es nicht so dick ist, also ein kleinerer Drop sind es 5, 6 oder 7. Und der Drop ist die Möglichkeit, die Käufer von den Nichtkäufern einfach zu separieren, weil es dafür sorgt, dass die Leute sich entscheiden müssen. Und dann melden die sich, die kaufen wollen. Und das führt bei uns sogar zu einem massiven Nachfrageüberhang. Das heißt, ich stelle eine Uhr online und oftmals ist es so, dass ich 20, 30 Anfragen drauf habe. Und dann rufe ich tatsächlich in dem Fall den an. Ich habe alles automatisiert. Das heißt, wenn jemand sich mit einem echten Kaufinteresse meldet, dann kriege ich das sehr schnell mit, rufe die Leute sofort an, frage die, hey, magst du kaufen? Dann sagen die meisten sagen ja. Manche sagen, ich hätte noch 2, 3 Fragen, dann beantworte ich die Fragen, danach sagen sie meistens ja. Manche sagen, nee, bin mir nicht sicher, dann sage ich, ist kein Problem. Und dann verkaufen wir so eben die Uhren. Aber die Drops sind natürlich eine Möglichkeit, es ist so wie ein Mini-Launch jedes Mal, genau. wo du ja auch Experte drin bist. Und das ist einfach, es ist einfach ein funktionierender Funnel und ich weiß ehrlich gesagt nur Launch-Funnels so richtig gut, wie die funktionieren, weil ich da Erfahrung habe. Bei den anderen, das bauen wir gerade auf. Dieses Day-to-Day-Business bauen wir gerade auch. Wenn das mal parallel läuft, glaube ich, so wie du ja in deinem E-Com-Coaching, das ich übrigens, wo ich Kunde bin. Und ich muss wirklich sagen, ist eines der besten Coachings, die ich hatte, die mir mitunter am schnellsten messbare Ergebnisse geliefert haben. Echt unfassbar, wirklich unfassbar geil.
Gleich rot hier, wie dein Pulli.
Nee, es ist so. Also wirklich, Ich habe da nicht so arg viel erwartet, weil es jetzt nicht so ultra teuer ist und ich habe schon sehr viel mehr für andere Coachings gezahlt und die Prozesse darin funktionieren einfach und greifen ineinander wie so Zahnräder und es ist super satisfying, wenn du die erste Ads nach deinem Prozess schaltest und dann wirklich direkt einen ROAS von 4 oder 5 hast, wo du sagst, wow, ich wusste gar nicht, dass das geht. So, also mega.
Ich kann mich erinnern an deine Hook, da war ja irgendwie zum Zerkratzen von der Uhr.
Bis heute läuft die Ad übrigens, seit 2 Jahren oder so. Jetzt nicht mehr ganz so, ich bin zu faul, neue zu machen, das muss ich mal wieder machen. Luxusprobleme, aber die Hook funktioniert, also die Creative funktioniert bis heute. Ja, ja.
It's all about the Hook.
Ja, bei YouTube auch, Titel.
Ist Wahnsinn, gell?
Ja.
Müssen wir da nachher nochmal sprechen, wie wir es mein YouTube pimpen können.
Auf jeden Fall, ich kann dir 2, 3 Tipps geben, auf jeden Fall, ja.
Mega krass, aber nochmal zurück zu diesem Drop. Ich bin ja auch komplett bei dir überall drin. Also wenn ich auf Instagram gehe, dann sehe ich dein hübsches Gesicht. Wenn ich in meine E-Mails gehe, dann finde ich die neueste E-Mail vom Kai. Und du kündigst die Drops ja schon vorher an und die Produkte sind ja auch teilweise schon sichtbar.
Ja.
Ich glaube, 1 Tag vorher, 2 Tage vorher?
Variiert tatsächlich, je nachdem, ob die Uhren zum Beispiel noch beim Uhrmacher sind, weil die noch geprüft werden. Jede Uhr wird geprüft. Und manchmal will ich die Uhren schon online stellen, weil es schon länger her ist, dass wir es zuletzt gemacht haben. Und dann sind es auch mal 4 Tage. Aber so 2 bis 4 Tage irgendwo, genau.
Das triggert. Also ich kann dir sagen, ich bin ja auch deine Zielgruppe und ich klicke auch fast jede Woche drauf, ja, und gucke mir die Sachen an und gucke, gibt es da irgendwas, was mir gefällt? Es
sind noch zu wenig Uhren, gell? Das ist das einzige Problem.
Ja, fünf von der Zahl.
Ja, ach so, nee, ich meine nicht bei dir, ach so, sondern bei dir. Im Drop kommen.
Ja, ja, ja.
Es wären besser, wenn es mal 30, 40 sind, aber we're working on it.
Ja, ja, aber also psychologisch gesehen funktioniert das, weil man ist so neugierig, man will wissen, was hat der Kai, wo sind die Price Points, was hat er für Modelle und dann einen Tag später können die Leute kaufen. Also am Sonntag hast du, glaube ich, dann...
Genau, es ist aber oft so, sage ich offen und ehrlich, es ist einfach so, dass ich den Leuten inzwischen sage, wenn ihr unbedingt kaufen wollt, meldet euch bitte vorher. Damit man, manchmal kann man sondieren und manchmal habe ich vom letzten Drop noch jemanden, der gesagt hat, ich wollte unbedingt, hab's nicht geschafft, dann ziehe ich die Leute schon ein bisschen vor.
Okay.
Weil ich nicht möchte, dass jetzt jemand jede Woche in den Shop kommt und jede Woche nicht kaufen kann. Deswegen gibt's da schon, es ist einfach so, wir sind in der geilen Situation, wir haben nicht genug Uhren, um sie verkaufen zu können, weil wir die Preise extrem gut machen. Und genau deswegen gibt's in der Regel immer mehr als genug Leute, die kaufen wollen. Und deswegen ist es aber ja, so ein Drop schafft Anticipation.
Ja.
Und am Ende des Tages den Zwang, sich zu entscheiden. Und ich kenne es bei mir selber, ich brauche selber immer Deadlines. Ohne Deadlines entscheide ich mich zu nichts, da sitze ich und mache nichts.
Ja. Ja. Das war bei mir in der Schule auch so. Ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht, immer nur so eine Stunde vor Schulanfang.
Ja, genau. Oder Präsentation 2 Tage vorher angefangen, komplett Stress.
Genau. Ja. Oder Weihnachtsgeschenke bis heute. Das letzte Wochenende vor Weihnachten. Ja, da fühle ich den Pressure.
Ja, ist echt so.
Und dann rennst du in die Stadt und die ist überfüllt und du hast den Stress des Todes, aber hauptsächlich du findest ein Geschenk. Ja. So sind wir Menschen.
Das ist menschlich einfach. Das muss man einfach akzeptieren und darf da auch nicht böse drüber sein. Das ist einfach so.
Ja, genau. Und man darf das auch ruhig im Marketing dann als Kaufmotivation verwenden. Nicht ausnutzen, aber verwenden. Das ist eine Motivation, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, am Ende des Tages würde ich mal sagen, ist so, ich glaube, bei mir hat noch niemand eine Uhr gekauft, der es nicht wollte unbedingt.
Ja.
Und es hilft den Leuten, also ganz im Ernst, die meisten, ich hab nicht viele unsere Käufer. Und was ich tatsächlich mache, ehrlich gesagt auch aus Eigeninteresse, weil es gibt ja ein Rückgaberecht im Onlineshop, wenn ich merke, jemand ist unsicher, sage ich, hey, pass auf, ich merke, du bist unsicher, stell's nochmal zurück, überleg's dir nochmal. Es ist ein großes Investment und wenn du dir nicht sicher bist, ich bekomme die Uhr schon irgendwann mal wieder. Das ist nicht die letzte Chance, dass du so eine Uhr kaufen kannst, überlegst dir nochmal. Und dann gibt es 2 Leute, dann sagt sie, sagen, hey, nee, ich will sie wirklich. Und es gibt die, die sagen, ja, hast recht. Und dann ist es auch wirklich besser so, weil ich tue niemandem Gefallen, weder meinem Kunden noch mir, wenn ich jemandem eine Uhr verkaufe auf irgendwie Druck, obwohl er sie eigentlich nicht möchte. Ich hatte letztens einen Kunden, der wollte eine Glashütte Original kaufen und der war sich einfach nicht sicher. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt sage, komm, let's do it, macht er's. Und da habe ich ihm gesagt, hey, pass auf, du hast die Uhr jetzt am Arm, der hat sie schon bezahlt gehabt, kam zum Abholen praktisch, du hast die Uhr jetzt am Arm. Wir haben, seit du sie angezogen hast, eigentlich nicht einmal über die Uhr geredet. Ich glaube, sie gefällt dir nicht. Dann hat er gesagt, ja, du hast recht. So richtig gefällt sie mir nicht. Dann habe ich gesagt, du, komm, dann lieber irgendwas anderes mal, wenn es passt, kommst du, sagst du Bescheid, aber ich sehe, die passt nicht. Und ich glaube, am Ende, natürlich habe ich an dem Tag, habe ich mir irgendwie ein paar 1000 Euro Profit kaputt gemacht.
Aber langfristig.
Aber ich denke, langfristig, also es geht natürlich jetzt nicht nur ums Geld, aber ich denke, langfristig habe ich mir einen wahren Fan aufgebaut.
Ganz genau.
Einen wirklich treuen Kunden, der weiß, es geht hier nicht drum, drücke Vertrieb irgendwie, komm, ja, kauf Schmuck, kauf den Scheiß auch noch, darum geht's nicht.
Und du wirst auch lachen, also alle so erfolgreichen Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, die sind auch so, die denken eher langfristig versus get rich quick, so ganz kurz, verkaufe ich da noch die Uhren, habe einen guten Tagesumsatz oder so. Das kann einem immer auf die Füße fallen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann lieber heute mal ein bisschen vom Gas und dann morgen Vollgas.
So ist es. Ich meine, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, habe ich eigentlich jetzt 6 Jahre lang widerstanden. Ich meine, ich bekomme ja auch viele Sponsoring-Offers. Ich bekomme von irgendwelchen Krypto-Scheiß-Dingern teilweise auch ganz krasse Summen geboten. Je nachdem, ich weiß natürlich nicht, ob die es ernst meinen, weil ich nie so tief in deren Funnel reingegangen bin, aber es gab auch schon Leute, die gesagt haben, hey, du kannst jetzt irgendwie 20.000 Euro bekommen, wenn du uns irgendwie ein paar Mal in Stories markierst oder so.
Ja.
Naja, klingt schon geil. Natürlich denkt man da schon so, hey, krass, das mache ich 5 Mal, dann habe ich 100k gemacht in ein paar Wochen. Ich glaube, das macht man halt 5-6 Mal und dann ist Trust auch kaputt und das dabei würde ich mich einfach nicht wohlfühlen, wenn ich ehrlich bin.
Ist es bei dir auch so, dass du deine Follower und deine, also sind ja am Ende echte Menschen, das ist wie so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, also für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig, was ich den Leuten sage. Ich will die jetzt nicht irgendwie scammen mit so einem Product Placement von 0 auf 15 irgendwas. Ist dann auch so, dass es wie so, jetzt dein eigenes Baby, klingt jetzt irgendwie ganz komisch,
nee,
aber so du willst es beschützen, du hast es jahrelang aufgebaut.
Ja. Ultra.
Ja.
Deswegen arbeiten wir so gut wie nicht mehr mit Brands zusammen, weil viele von denen checken es ehrlich gesagt nicht. Die wollen, also nichts gegen Brands natürlich, ich bin selber eine Brand und ich verstehe, dass die ihre Interessen und ihr Produkte hypen wollen oder so. Aber viele der Brands in der Kommunikation wirklich, man merkt einfach, die wollen am liebsten einfach irgendwelche Leute, die genau das sagen, also man kriegt ja tatsächlich oft so Briefings rausgeschickt. Wir kriegen das ganz viel auch ungefragt tatsächlich. Einfach von irgendwelchen Brands, hey, es gibt jetzt ein neues Produkt, hier ist ein Briefing dazu, was ihr sagen könnt. Okay. Wollt ihr dafür Werbung machen? Das ist einfach, das passt einfach für mich nicht. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass ich kann das, also es gibt, glaube ich, Leute, die können, also für die ist das auch richtig moralisch, weil es ist einfach, weil sie auch wirklich dahinter stehen, aber ich tue es nicht. Und bei mir hat noch nie in meinem Leben was geklappt, wo ich nicht 100% hintergestanden habe. Und da bin ich inzwischen, habe ich genug einfach Lebenserfahrung in dem Sinne gesammelt, dass ich sage, dann lasse ich es lieber ganz bleiben.
Hattest du mal irgendwie eine krasse Niederlage als Unternehmer?
Also keine Insolvenz oder sowas.
Okay.
Aber es gab schon, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt noch nie öffentlich gesagt, so, aber als ich Papa geworden bin, das war wirklich, wirklich, das war keine Niederlage natürlich, aber es war einfach, und ich glaube, jeder, der Papa ist und vielleicht Unternehmer oder auch einfach im Job sehr eingebunden, kann es nachvollziehen, auf einmal musst du in 3 Rollen gleichzeitig schlüpfen. Du musst ja trotzdem noch ein guter Ehemann sein. Ob ich das hinbekommen habe, muss meine Frau beurteilen, da bin ich nicht der Richter. Man muss trotzdem ein guter Papa sein und man muss trotzdem ein guter Unternehmer sein. Und jetzt wird es richtig ekelhaft, weil ganz oft ist es natürlich so, dass dein Umfeld, also ich rede jetzt nicht von meiner Frau, sondern eher Family und so weiter und auch Bekannte, die sind oft keine Unternehmer.
Ja.
Und also zum Beispiel, wie ich sehe, ist es so, irgendwo am Ende des Tages ist es in unserer Familie so, dass ich der Versorger bin und dass ich dafür sorge, dass wir überleben können, ja. Also ich gehe jagen.
Ja.
Im Prinzip. Und viele verstehen zum Beispiel nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, die sagen dann, hey, pass auf, Unternehmen ist jetzt nicht mehr so wichtig, vielleicht trittst du meinem Business mal ein bisschen auf die Bremse und wirst mal mehr Familienmensch. Und was ich glaube, vielleicht bin ich falsch, aber was ich glaube, dass viele nicht verstehen, ist dann, dass wenn man beim Business auf die Bremse tritt, dann ist es nicht unbedingt so, dass das Familienleben besser wird. Also nicht, dass ich jetzt ein schlechtes Familienleben habe, aber das sorgt dann eher noch für mehr Schwierigkeiten, weil wenn das Business nicht mehr läuft, dann vielleicht irgendwo fehlt es an Geld und so weiter und so fort. Und es war zwar nie kritisch oder so, aber ich hatte wirklich ein Jahr lang eigentlich konstant Angst, konnte nicht pennen, habe teilweise entweder Fressattacken gehabt oder nichts gegessen oder so. Das war wirklich über ein halbes Jahr, ging es mir überhaupt gar nicht gut.
Wann war der Zeitraum?
Von einem Jahr ungefähr.
Okay.
Also ich würde sagen, nach außen hat man mir nichts angemerkt, aber das war wirklich, da habe ich auch mit einem, also da habe ich auch mit ein paar größeren Kunden praktisch auch getrennt sich. Also einvernehmlich, aber natürlich auch das. Und dann ist es wirklich, also es war schon ein paar Mal an dem Punkt, wo ich sagen musste, boah, boah, fahre ich das jetzt echt alles gegen die Wand? Das war schon, aber ich denke, das gehört dazu. Am Ende des Tages, es war eine Feuerprobe. Mhm. Und jetzt sage ich, hey krass, wenn ich das überstanden habe, kann mir so schnell nichts mehr die Butter vom Brot nehmen. Weil das war wirklich, es war gar nicht gefährlich, aber du weißt, die Angst vor etwas ist viel schlimmer als das tatsächliche Ereignis. Hätte ich es gegen die Wand gefahren, vermutlich wäre ich drüber weggekommen. Aber die Angst davor, alles zu verlieren, aber irgendwann ist mir bewusst geworden, ich habe gar nichts zu verlieren, weil, also rein finanziell oder so, weil ganz im Ernst, dann macht man es halt nochmal von vorne.
Ja, und das Spannende ist ja, du hast ja über die Jahre auch gewisse Fähigkeiten gelernt, ja, Marketing oder auch Produkte entwickeln oder Content machen.
Genau.
Das geht ja nicht weg.
Nee, das, und das kann dir niemand klauen. Es ist wirklich, der Weg ist das Ziel.
Ja.
Und das Ziel ist gar nicht, es ist einfach, mein Ziel ist gar nicht mehr 10 Millionen zu machen, 100 Millionen zu machen, eine Milliarde zu machen, sondern immer besser zu werden in dem, was ich möchte. Und das kann man nämlich jeden Tag machen. An diesem Ziel kann man, an 10 Millionen kann ich jetzt konkret oder 100 kann ich nicht arbeiten. Aber an jeden Tag besser werden, da kann ich jeden Tag arbeiten. Genauso wie es gar nicht mein Ziel ist, ein Sixpack zu haben, sondern einfach viermal die Woche ins Training zu gehen und fit zu bleiben. Und it turns out, that makes a Sixpack so, aber.
Ist so, ja. Ja, ja, das ist dann der positive Nebeneffekt.
Ja, genau.
Absolut. Ja, ja, interessant, okay. Ich weiß absolut, was du meinst. Also ich habe hier oft Unternehmer sitzen und jeder hat irgendeine Story zu erzählen, Niederlagen. Ich selber habe viele Niederlagen hinter mir.
Was ist deine größte?
Ich habe zweimal in meinem Leben habe ich alles Monetäre verloren, was ich so hatte.
Ehrlich?
Ja, mit Schulden sogar. Jetzt nicht im Millionenbereich oder so, aber auf jeden Fall fünfstellig.
Was ist passiert?
Das erste Mal war, da hatte ich dann durch meine Freelance-Tätigkeit mehr Geld verdient. Und habe dann angefangen zu investieren. Und Aktien und sowas, das war mir damals mit Anfang, Mitte 20 alles viel zu langsam. Was macht man dann?
Traden, oder?
Man geht ins Trading. So, und ich habe dann Devisenhandel gemacht, Forex, also quasi Währungshandel.
Mhm.
Und dadurch, dass ich ja wenig Ahnung hatte, habe ich das so mit Robo-Traders gemacht.
Oh,
das heißt,
Scheiße.
Es gab Plattformen, wo du erfolgreiche Trader via Software kopieren konntest in deinem eigenen Account mit echtem Geld. Und ich habe dann irgendwie 1.000 Euro investiert, innerhalb von 5 Tagen verdoppelt und ich dachte so, geisteskrank.
Das ist es.
Das ist es.
Das ist so geil, wie jeder Mensch trotzdem anfällig für diese shiny objects ist, oder?
Und dann hatte ich natürlich alles reingebuttert, was ich hatte. Also
ehrlich?
Bis zum letzten Cent. Ja klar, weil es
hat ja funktioniert. How much?
Ich glaube, es waren 30.000 zu dem Zeitpunkt.
Du warst Freelancer als was damals?
Grafikdesigner.
Damals war, also wahrscheinlich hast du auch irgendwie so 5.000 im Monat gemacht oder 10 in einem guten. So.
Ja, so 8 bis 10, ja.
Ja, genau.
Ja, das war so.
Und dann hast du einfach deine ganzen 30.000 reingebucht, hast gedacht, Digga,
ganz genau.
In einem Jahr habe ich ausgesorgt.
So sozusagen. Und sollte natürlich nicht so kommen. Und ich glaube, innerhalb von 2 Wochen oder so war dann alles weg. Und dann stand ich da.
Wie hat sich das angefühlt?
Ja, richtig scheiße. Ich war richtig. Also am Boden zerstört ist das falsche Wort. Weil du siehst dann diese offenen Trades und du siehst, wie dann du eigentlich wettest, dass der Markt steigt, aber der Markt sinkt gerade und du siehst im Sekundentakt, wie dein Geld vernichtet wird. Da wirst du schon nervös.
Oh, das glaube ich.
Und ich saß halt dann teilweise auch bei Kunden vor Ort also hab Webseiten designt und so, und dann siehst du den Account und denkst, fuck.
So, ich kann gar nicht so schnell arbeiten, wie ich Geld verdiene, ja, ne?
Oh. Genau. So, das war das erste Mal. Und das zweite Mal war mit Facebook-Ads.
Nee.
Das zweite Mal war, wo ich hatte ja 4, 5 Jahre eigene Online-Shops, ja. Und ich habe da am Anfang halt, also ich habe die ganze Zeit Facebook-Ads gemacht, meine erste Ad vor 9 oder 10 Jahren, gell. Und dadurch, dass ich hier aus der kreativen Richtung komme, war ich jetzt nie so der Numbers-Guy. Ich hatte in der Schule Mathe-Nachhilfe. Ich habe es so mit Ach und Krach auf 2,5 geschafft, so beim Abschluss. Aber das war nie mein Fachgebiet, gell. Und ich habe dann halt so Ads gemacht, Facebook-Ads, schön über die Amex laufen lassen und dann immer geguckt, okay, wie viel Umsatz kam heute rein, was ging heute raus? Ja, wird schon profitabel sein, kam ja mehr rein, als rausging, ja. Aber glaubst du, ich habe alles getrackt, also Steuern, Produktkosten, Returns und
gab's
so weiter.
Gab es damals noch kein Triple Whale?
Damals gab es noch kein Triple Whale. Das war noch die Zeit, da gab es noch teilweise nur Traffic-Kampagnen auf Meta, also ganz oldschool. Und ja, ich dachte, ich mache viel Cash. Es war teilweise dann so 10, 12.000 am Tag Umsatz.
Oh, schon, und du hast gar nicht gemerkt, dass du einfach nur 2.000 am Tag verbrannt hast.
Ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann, du merkst ja erst dann 6 Wochen später, wenn die Amex-Abrechnung kommt und dann, ich weiß nicht, was der Betrag war, auch so 30, 40.000, die gefehlt haben. Ich so, jetzt warte mal, ich dachte, ich bin voll erfolgreich.
Aber hattest du das finanzielle Polster oder musstest du dann wirklich dir Geld leihen?
Ich musste Geld leihen.
Boah, scheiße. Ja, die Erfahrung fehlt mir. Ich hoffe, ich kann die mir aufsparen.
Die kann man sich sparen, ja. Ich hoffe, ich wünsche es keinem.
Ich glaube, bei dir ist aber so, wie ich dich jetzt einschätze, inzwischen glaube ich, wenn du sagst, du warst früher kein Numbers Guy, inzwischen bist du der Numbers Guy für mich zumindest.
Ich liebe Excel-Tabellen.
Das habe ich von dir tatsächlich auch gelernt. Also, echt? Witzigerweise, ich habe Protect Your Watch tatsächlich auch immer überschätzt. Das liegt aber daran, dass früher alles organisch war. Und organisch, du weißt ja, organisch hat man echt eine Marge von 70% oder so.
Logisch.
Ja, jetzt mit Ads und so weiter muss man einfach tracken. Und viele sagen ja, hey, du verkaufst irgendwie Tesa für Uhren für 100 Euro und steckst die 80 rein.
Ja.
Ich denke, 20 kommen eher hin bis 24, die man da sich tatsächlich einsteckt, also so prozentual.
Es ist so, Business. Wir arbeiten ja in der Agentur viel mit so 8-Figure-Brands, also die über 10 Millionen machen. Die laufen oft nur irgendwas zwischen 5-15%.
Mhm. 15 sind ja genial.
15 ist im E-Com schon richtig gut.
Genial, ja. Also ich glaube nicht, dass man Protect Your Watch auf 10 Millionen kriegt mit einer 15% Marge. Selbst weltweit nicht. Glaube ich. Ja, schauen wir mal.
Vielleicht mit einer organischen Reichweite, wer weiß.
Ja, organische Reichweite ist so krass. Es ist so krass, weil es einfach ein ROI von unendlich hat.
Ja, das ist so.
Übel. Ich liebe das.
Ich habe noch eine spannende Frage. Ich habe ja gesehen, du hast ein Showroom eröffnet,
wo
Menschen hingehen, ihre Uhr abholen, dich persönlich kennenlernen, ultra gut für Trust-Building und so.
Natürlich, ja.
Wie verknüpfst du diese Online-Welt mit dieser Offline-Welt?
Ganz einfach, dass ich den Leuten eigentlich ans Herz lege, wenn sie eine Uhr bei mir kaufen, kommt doch vorbei.
Mhm.
Weil dadurch, dass wir, also am Anfang wollten wir mit Publikumsverkehr machen, geht nicht. 30, 40 Leute am Tag würden da vorbeikommen wollen, es geht einfach nicht. Es lässt sich einfach, und dann würde ich der Sache nicht mehr gerecht werden. Weil wenn 30, 40 Leute am Tag kommen, ich muss ja auch noch irgendwie mein operatives Geschäft irgendwie machen, dann müsste ich ja nach einer Minute wieder rauswerfen.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann entschieden, hey, die gekauft haben, können vorbeikommen. Und das ist wirklich geil, weil dann kommen halt ein paar Leute die Woche, so 10,
klar,
mal auch ein paar mehr. Viele sagen ja, die wohnen in Berlin, die wohnen auf Malle, die wohnen irgendwo, die lassen sich schicken, was kostenlos inbegriffen ist. Das ist ja so eines der Prinzipien im E-Com, dass du nicht irgendwie noch irgendwelche, sag ich mal, Steine in den Weg legst, wie zum Beispiel ein teurer Versand. Aber viele kommen und dann nehmen wir uns auch die Zeit und dann setze ich mich hin. Manche bleiben 2 Stunden, das ist geil. Manche holen die Uhr, 20 Minuten und wollen dann gar nicht mehr arg viel länger bleiben, wo ich mir denke, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht, aber meistens kommt dann hinterher, hey, es war voll geil.
Ja.
So, aber, also so oder so, ich finde es aber geil, dass man sich die Zeit nehmen kann und so lerne ich die Leute natürlich auch kennen.
Ja.
Und das am Ende schon, man kam irgendwie wegen der Uhren und ist geblieben wegen der Leute, wenn ich ehrlich bin.
Es ist echt so.
Ja.
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 Ist immer so.
Ja. Und vor allem so viele Leute ticken halt doch genau wie einer selbst. Das ist so geil. Und dann sagen die so, ja, eigentlich hätte ich gar nicht geplant, eine Uhr zu kaufen, aber jetzt habe ich die gesehen. Und dann erinnere ich mich so an meinen jeden Uhrenkauf zurück, der halt literally nie geplant war. Und irgendwann mal habe ich eine goldene Sub gesehen und dann sage ich zu meiner Frau, ey, ich will die. Und dann meint sie, willst du wirklich? So, ja, schon. Ja, dann mach halt, ne? Die kennt mich schon gut genug, dass die mich da gar nicht versucht, groß abzuhalten. Du, ich hab da auch schon teilweise 80% meines Kontostands auf den Kopf gehauen, einfach um eine geile Uhr zu haben. Ich find's geil, es hat mich nie in Schwierigkeiten gebracht, weil es bei Uhren einfach doch ein bisschen anders ist als jetzt bei Autos. Autos vernichten richtig Geld, das war meine Erfahrung. Ich habe mir auch Autos gekauft, Sportwagen und so weiter. Das war wirklich dumm.
Mhm.
Bei Uhren, ich möchte nicht sagen, dass Uhren Investments sind, weil wenn du investieren willst, dann gehen ETFs oder Immos oder whatever, keine Ahnung. Aber Uhren sind schon sehr, sehr wertstabile Konsum, was es ziemlich einfach macht, so, wenn man ein bisschen Geld übrig hat.
Absolut.
Das ist geil.
Ja, es kommt natürlich auf die Marke an.
Ja,
ich
Rolex, AP, Patek, fertig.
Ich hab eine Omega gekauft, weil ich die richtig schön finde. Damals vor 2 Jahren hatte ich die, glaube ich, auch
geschrieben. Seamaster?
Die Seamaster, die hat mir damals gefallen mit dem Kautschukband und so. Natürlich instant Wertverlust, das nenne ich jetzt nicht als. Aber die zählt auch nicht zu diesen Marken.
Ja, also darum Patek, geht, AP. Ja, darum geht's. Es geht ja auch nicht darum, dass du eine Uhr kaufst, direkt weiterverkaufen kannst. Auch bei einer Rolex hast du instant Wertverlust, ne?
Ja.
Also wenn du heute eine Rolex kaufst und morgen wieder verkaufen musst, dann machst du auch Verlust, ist ganz klar. Bei Omega ist es einfach, also Omega ist auch noch okay, aber je unbekannter die Marken, je schlechter die Marke, je schwächer die Brand, desto weniger Nachfragen. Bei Rolex ist es wirklich so, also wirklich, stell eine Rolex auf eBay Kleinanzeigen, klar musst du dich mit ein paar Idioten rumschlagen, was lässt der Preis, Bruder? Ich komme und zahl bar. Aber am Ende des Tages kriegst du das Ding trotzdem in der Woche verkauft.
Ja.
Sogar als privat. Also, das ist halt das Geniale dran. Es ist wie eine Währung fast. Rolex, Patek,
das AP. Ist echt so.
Ja.
Ich stimme dir auch zu. Als Investment ist es also eigentlich nicht wirklich. Es gab diesen Boom, gell? Es gab vor, das war so 2020.
2019 bis sowas. 2022, ja.
Dann ging es ja richtig hoch, dann ging es runter.
Das hatte nichts mehr mit irgendwas zu tun.
Absoluter Hype, oder?
Absoluter Hype.
Wie viel hatte da so diese ganze Coaching-Bubble zu tun, weil das ging ja komplett auf Social Media.
Ich glaube tatsächlich eher, dass das angeheizt wurde durch so günstiges Geld.
Okay.
Also ich denke, Konsum wurde damals einfach überhaupt gar nicht bestraft, wenn ich ehrlich bin. Weil heute wird Konsum, finde ich, schon bestraft. Also ja, gerade auf Pump.
Ja.
Wenn du heute dir einen Konsumkredit nimmst und da deine 12% Zinsen zahlst, da merkst du ziemlich schnell, dass eine scheiß Idee war. Vor ein paar Jahren war das einfach nicht so. Und dazu kam, glaube ich, auch noch, der Bitcoin war viel wert, was viele sagen. Aber es macht schon auch Sinn, dass viele dieser Krypto-Jünger, dass die natürlich auch dann viel Liquidität haben, einen kurzen Bitcoin verkaufen, sich eine Patek kaufen.
Genau.
Und die haben den Bitcoin vielleicht für einen Tausender geholt. Und können sie, also das ist so. Und natürlich insgesamt war einfach, also das war komplett, du hast eine Uhr gekauft im Mai, so voll schlecht gekauft eigentlich. Ich habe ja damals auch schon gedealt und war egal. War 4 Monate später einfach 10.000 mehr wert oder halt 20% oder 10, whatever. Ja, das war wirklich richtig lächerlich.
Ja.
Hast richtig schön in den Berg reingekauft eigentlich.
Ja, ja, ja. Und dann ging es runter.
Ja. Bin ganz froh, dass ich den Leuten nie erzählt habe, dass Uhren ein gutes Investment sind. Weil ich glaube, da wären wir sehr viele Leute böse gewesen.
Ich habe dich auch immer im Kopf. Also ich konsumiere ja auch dein Content. Ich sehe dich ja jeden Tag auf Instagram.
Und das ehrt mich.
Da ist auch immer in meinem Kopf geblieben so, du hast auch öfters gesagt, so Uhren sind kein Investment und das finde ich auch richtig und auch, also passt auch, dass man das so sagt.
Man muss einfach brutal ehrlich zu sich selber sein und Uhren, du musst eine Uhr genug wollen, dass es dir egal ist, wenn sie Wertverlust macht, dann ist es eine geile Entscheidung. Und ich, ganz im Ernst, man macht an fast jede Uhr dann doch Verlust, aber nicht, weil wenn du eine Uhr 10 Jahre lang behältst, eine Rolex, bin ich relativ sicher, wenn da jetzt nicht gerade Dritter Weltkrieg ist, dass sie mehr wert ist als heute.
Ja.
Vielleicht sogar nach Inflation, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber darum geht es den meisten Leuten nicht. Es geht den meisten Leuten einfach darum, sich das irgendwie zu rechtfertigen, weil es doch die meisten, das ist für viele die größte Ausgabe, abgesehen von Immo. Also für viele ist es die größte, oder von Business.
Ja.
Also ich weiß nicht, für was gibst du denn sonst mal 50.000 Euro aus?
Privat?
Ja.
Eigentlich nur für, also nur Investments. Also
genau, aber
sonst anderes will ich
Investments
nicht
ausgeben. Und Uhren.
Ja, genau.
Urlaube eher nicht.
Nee.
Genau. Und das ist, glaube ich, um sich das rechtfertigen zu können, ist es halt eine gute Rechtfertigung. Man muss einfach nur ehrlich zu sich selber sein, sich eingestehen, hey, pass auf, ein Investment ist nicht. Aber wenn man sich schlau informiert, und das versuche ich den Leuten zu geben, sodass sie eine gute Ausgangsbasis haben, sich gut entscheiden können. Deswegen muss ich tatsächlich auch gute Preise anbieten. Weil wenn ich denen erzähle, wie man einen guten Preis rausfindet, kann ich dann nicht sagen, hey, pass auf, hier sind Uhren, die kosten 20% mehr, als ich dir erzählt habe, dass eigentlich ein guter Preis ist. Witzigerweise, wenn man die Leute gut aufklärt und ehrlich ist, kommen einfach trotzdem welche, die sagen, hey, pass auf, ich weiß, kein geiler Deal, ich will die Uhr sofort.
Ja.
So bin ich doch auch manchmal.
Ja.
Ich wollte mir meine Nautilus damals kaufen, ich habe gesagt, mehr als 70 will ich nicht ausgeben, ich habe 87 oder so bezahlt.
Ja.
Mit vollem Wissen, dass es jetzt nicht so der schlaue Deal ist.
Ja.
Ich wollte es einfach.
Und ich wette, du hast bis zu dieser Entscheidung wahrscheinlich fast täglich Content konsumiert über diese Uhr.
Ja.
Irgendwelche YouTube-Videos.
Preise gecheckt immer.
Immer,
gell? Geguckt, hat nicht irgendjemand eine Uhr, die irgendwie 75 kostet. Und irgendwann mal war es mir einfach zu blöd. Und ich habe gesagt, okay, anscheinend muss ich einfach mein Preislimit hochsetzen.
So. Ja, bei mir ging das Thema Uhren so 2019 los.
Mhm.
Ich hatte mir damals eine Datejust gekauft, so meine erste.
Da warst du ziemlich früh dabei, muss man sagen.
Meine erste Uhr, es war noch ein guter Preis. Ich habe über die Jahre auch gemerkt, ich hasse zum Beispiel dieses Flexen. Ja, ich kann das gar nicht leiden. Du machst das ja beruflich, die Uhr in die Kamera zu halten.
Da unterscheiden wir uns wahrscheinlich. Ich finde Flexen ganz nice.
Aber ich bin eher so ein Understatement-Typ.
Ja, das stimmt.
Ich meine, du kennst mich ja auch schon ein bisschen und mir ist es immer maximal unangenehm, wenn ich so aus Versehen flexe oder so. Das ist mir wirklich unangenehm.
Ist dir unangenehm, dass andere Leute sich dadurch vielleicht schlechter fühlen? Oder was ist der unangenehme Aspekt?
Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Mindset-Thema, dass ich denke, Menschen schieben mich automatisch in eine Schublade. Das schwingt, glaube ich, bei mir so mit.
Aber in welche Schublade?
In so eine Flexer-Schublade. So, ach, das ist schon wieder so einer, der dann mit Lambo und Dubai und hier und da.
Ah,
weißt du, was ich meine?
Kann es sein, dass es bei dir daran liegt, dass es so viele unseriöse E-Com-Leute gibt, die genau das machen und du möchtest. Ja, das ist aber bei dir auch Genius, finde ich. Ich finde, du bist einer von so 2, 3 Leuten im E-Com, denen man auf den ersten Blick abnimmt, dass sie 100% serious sind.
Das sind die Haare, oder?
Die waren ja vor 3 Monaten oder so noch nicht so, oder vor einem halben Jahr.
So viel Stress, das hier.
Das ist die Weisheit. Nee, du warst schon vorher, ich meine, wir haben uns kennengelernt, weil ich mal einen Titel von dir glaube ich, mehr oder weniger kritisiert hatte und dir gesagt hat, ja, so haben wir das kennengelernt.
In so einer Facebook-Gruppe, ja.
Ja, da habe ich den Titel gesehen und habe denen gesagt, hey, das ist so ein typischer YouTube-Titelfehler, der da gemacht wurde. Und witzigerweise, das war ja total uncharmant von mir und auch voll dumm eigentlich, das macht man ja eigentlich nicht. Und dann warst du aber ja voll der geile Typ und anstatt, ich glaube, 9 von 10 hätten gesagt, was für ein Bastard und Klugscheißer, wo du, also Bastard nicht, aber Klugscheißer hättest du recht gehabt, ich bin ein Klugscheißer, das ist eine meiner Schwächen oder Stärken, vielleicht beides, ich weiß nicht. Aber du kamst einfach so, hey, interessant, wie würdest du das besser machen? Ich so, okay, krass. Und dann kannte ich dich ja, glaube ich, 3-4 Wochen, hab gesagt, hey, du hast ein E-Com-Coaching, was kostet? Du hast mir den Preis gesagt, ich so, alles klar, roll me in.
Ja.
So, weil ich einfach bei dir, man hat sofort gemerkt, da ist Substanz dahinter, aber ich verstehe, dass du deswegen nicht den Eindruck erwecken möchtest, dass du Patek, schnell rich.
Und das ist es. Ja. Das ist es. Du wirst lachen, ich hab ja von Rolex 2 Uhren.
Datejust?
Datejust und a Day-Date, Roségold.
Ja, stimmt, das weiß ich. Die hast du ja auch, hast du mich ja vorher auch kurz konsultiert.
hast mich ja hier auch beraten, jederzeit.
Ja, klar.
Aber ich habe auch über die Jahre gemeint, so gemerkt, wahrscheinlich genau deswegen, also Rolex trage ich schon eigentlich nie, also wirklich gar nicht mehr, weil ich da schon wieder finde, das erkennt man sofort als, als so eine Aquanaut oder sowas, das kennen nur die Kenner.
Ja, weißt das du? Stimmt.
Und das ist so, wo ich gemerkt habe, ich liebe Uhren, ich begeister mich an der Technik, an dem Design. Ich habe ja Design damals gelernt und ich finde es einfach geil. Mhm. Ja, so eine schöne Uhr, mich fasziniert es. Aber ich mag nicht dieses Flexen.
Ja,
verstehe. Und da habe ich so gemerkt, so Marken, die nur Kenner kennen, die auch teuer sind und ein gutes, also nicht Investment, aber preisstabil sind, das ist so eher mein Ding. Und da habe ich so meinen Weg gefunden.
Ja, ich verstehe es teilweise. Wobei ich immer finde, ich verstehe aber, dass es bei dir ein bisschen anders ist, weil du einfach in der Nische bist, wo du ein bisschen aufpassen musst einfach.
Es gibt zu viele Scammer.
Ja, absolut. Ich finde, meine Devise ist, wer hart leistet und ehrlich sein Geld verdient, der darf auch zeigen, dass er was hat. Deswegen finde ich Flexen eigentlich völlig in Ordnung. Ich glaube, viele haben ja so irgendwo den Papa-Komplex oder den Mama-Komplex oder den Onkel, der einen immer belächelt hat und so weiter. Und so war es bei mir auch. Also ich hatte weder Papa, Mama, sondern ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Und es ist für mich dann auch eine gute Möglichkeit. Es ist für mich eine gute Möglichkeit, um so kurzfristige Motivationsschübe mir auch zu holen. Mhm. Weil sie mir sowas wie jetzt eine teure Uhr, eine hochwertige Uhr, zeigt mir, Bursche, okay, um dir das ehrlich verdient leisten zu können, musstest du ja schon was leisten. Und es ist auch bei mir andersrum tatsächlich, dass ich sage, wer eine Patek trägt, der kann nicht rumheulen.
Ja.
Der kann nicht jetzt rumheulen und eine kleine Pussy sein, sondern der muss einfach auch mal durch härtere Zeiten einfach durchstehen. Mhm. Ne? Ich heule trotzdem manchmal rum. Meine Coaches werden das bestätigen können.
Ja, ich habe das zum Beispiel mit meiner Patek so gemacht, dass ich gesagt habe, das war ein Jahr vorher, ich konnte mir schon leisten, aber ich habe gesagt, nee, so einfach geht es nicht.
Da sind wir sehr gut.
Nein, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, das war dann mit meinem Businesspartner Emanuele, haben uns hingesetzt, wir haben das Jahresziel für das nächste Jahr definiert. Und habe ich für mich innerlich habe ich gesagt, Daniel, wenn du das erreichst, ich habe keine Ahnung, wie ich das erreichen soll, weil das habe ich davor noch nie erreicht, aber wenn ich das erreicht habe, dann hole ich mir so eine Uhr. Und dann haben wir es auch erreicht, dann habe ich mir auch geholt. Absolute Lieblingsuhr, ist jetzt schon länger bei der Revision, richtig ärgerlich. Das
ist echt ärgerlich, ja.
So habe ich das dann gemacht und so finde ich dann auch meinen Frieden. Also
das ist interessant.
Du wirst lachen, weil ich habe die Jahre, also ich bin ja seit 15 Jahren selbstständig und so mit Unternehmertum seit 9 bis 10 Jahren.
Wie alt bist du?
Ich werde 37 im Dezember.
Du siehst deutlich, also no homo jetzt oder so, aber du siehst echt deutlich jünger aus als 37. Viele. Aber deswegen hast du jetzt ein bisschen...
Ja, jetzt sehe ich vielleicht hoffentlich ein bisschen älter aus, aber viele sagen, ich sehe trotzdem immer noch jünger aus.
Das heißt, du hast dich mit 22 hast dich selbstständig gemacht.
Mit 21 ging es los. Ich bin jetzt 36, also mit 21 selbstständig gemacht und dann die ersten 5, 6 Jahre als Freelance-Designer gearbeitet, also kreativ. Und dann ging es los mit Facebook-Ads und Produkten und
People. Das heißt auch 10, 12 Jahre erstmal nur reingeballert und dann wirklich in den letzten 5, 6 Jahren oder so.
Ja, also bei uns ging es eigentlich so richtig ab, so Ende 2019. Das war bei mir dann so der finale Durchbruch.
Und witzigerweise kommen dann immer alle und sagen Overnight Success und du so, hey, du hast einfach die ersten 10 Jahre nicht gesehen, weil es nicht lief. Aber das sage ich auch immer den Leuten, wenn sie Angst haben, sage ich, hey, mach dir keine Sorgen, wenn du verkackst, bekommt eh keiner mit. Weil sonst, sobald es genug Leute mitbekommen, hast du schon irgendwo nicht verkackt.
Es ist so, es ist so. Und ich habe ziemlich resoniert, als du gesagt hast, du hast ja diesen YouTube-Kanal auch so lange aufgebaut und erst jetzt dann ein Offer gehabt.
Ja.
so hatte ich das mit meinem Podcast in einem kleineren Format. Mhm. Ich hatte den irgendwie 2018 gestartet und ich hatte kein Produkt, ich hatte keine Agentur, ich hatte kein Coaching, gar nichts.
Das ist das Beste. Du machst den Content ganz anders,
ja,
wenn er nicht darauf ausgerichtet, ja, ist. Ich sehe auch meinen Content bis heute noch so. Mein Content ist nicht darauf ausgerichtet, zu verkaufen.
Geil.
Sondern mein Content ist darauf ausgerichtet, Value zu generieren. Und deswegen darf ich es mir rausnehmen, zum Beispiel da auch mal eine Einblendung. Also ich mache keinen Content, der verkauft, sondern ich bringe Offer, um in meine Funnels einzusteigen, in meinen Content ein. Aber mein Content an sich ist, mhm, immer 100% das, nach bestem Wissen und Gewissen, was meine Zielgruppe gerne wissen und sehen möchte. Und nicht, yes, mehr. Leute gucken nicht, was sie nicht gucken wollen. Das müssen die ganzen gerade B2B-Leute müssen endlich lernen, dass du Leute nicht dazu zwingen kannst, irgendwas zu gucken, was du, ja, denen eintrichtern möchtest. Egal, wie sehr du denkst, dass das Richtige für die ist.
Ja.
Punkt.
Ja. Es ist einfach so. Es ist einfach so.
Russell Brunson, ask people what they want, give it to them.
Ja.
It's that simple.
Ja, es ist echt so.
Ja.
Und das Spannende ist ja, wenn du dann guten Content machst, die kommen ja dann, also die wollen ja dann mehr, die fragen dann, hey,
von alleine
kannst
sogar
du mal in meinen Ad-Account schauen oder kannst du
genau
mal?
Das ist es. Das genau ist es. Das ist es. Das ist sogar, du hast dann wirklich die Definition von Inbound Leads.
Ja.
Und wenn du das addierst mit Paid,
ja,
weil organisch hat einen riesen Nachteil, nämlich gewisse Schwankungen, die du einfach nicht, du kannst hustlen, wie du möchtest, diese Schwankungen sind völlig normal. Und jetzt kannst du deine Paid-Ads als Stabilisator nutzen. Und yes, das ist es. Jetzt Beispiel. Wir haben Reels, die bringen uns pro 1000 Views irgendwie 10 Follower. Mhm. Was relativ viel ist.
Hast also, du ein Call-to-Action drin? Folge mir für,
ja, Tipps? Zum Beispiel. Okay. Aber es ist nicht mal immer. Ich, ja, habe festgestellt, also ein Call-to-Action hilft immer, das zu erhöhen. Aber oftmals, wenn Leute von selber merken, dass du, dann folgen sie einfach auch so, ohne, mhm, dass du jetzt sie darauf hinweist. Aber jetzt ist zum Beispiel so, jetzt hast du ein Reel, das geht relativ viral, oder ein YouTube-Video, das kriegt hunderte, tausende oder Millionen Views. Dadurch gibt's automatisch auch viele Abos. Und wenn du jetzt auf so ein Reel, und dann aber irgendwann bricht's ein, du kannst jetzt nicht wirklich sagen, wieso, jetzt kannst du darauf Ads schalten, dann bringt's dir weiter Abos.
Ja.
Weil du weißt ja, Sachen bleiben immer gleich, Systeme funktionieren, yes, immer gleich. Wenn ein Trigger einmal funktioniert hat, musst du ihn nur vor mehr Eyeballs bekommen und er wird weiterhin, ja, funktionieren. Jetzt ist der Vorteil der, wenn du es organisch schon geschafft hast und so eine Traube an Leuten hast, eine Bubble, die dir vertraut und die dich cool findet, weil du denen Value gibst, dann funktionieren deine Ads halt einfach auch, yes, tausendmal besser. Yes. Weil du nicht irgendein Spast bist, der den versucht, was zu kaufen, sondern du bist der Typ, der jahrelang den schon Value gegeben hat oder tagelang oder monatelang und jetzt ein gutes Offer hat.
Absolut.
Und der ROAS verfünffacht sich oder verzehnfacht sich oder du hast 30:1 ROAS einfach auf deine Ads.
Ja, ganz, ja, genau.
Die du beste hast es, Kombi. Du hast mal erklärt, wie so ein, das ist wie so ein Luftballon, den du aufbläst.
Ja.
Und jedes Offer ist, oder jeder Launch, jedes Offer ist so ein bisschen so wie eine Nadel, wo du Luft wieder rauslässt. Du musst einfach den Ballon so groß wie möglich machen, damit so viel Goodwill wie möglich da ist.
Ja, ja. Na, es ist so, es ist die beste Kombination.
100%.
Und das Spannende ist ja, es hat ja jetzt nicht nur für dich so gut funktioniert, oder ich meine, so mache ich auch mein eigenes Marketing, ja, Content und Paid Ads.
Ja, dein Buch ist auch zum Beispiel krasser als viele Coachings so, zum Beispiel.
Danke dafür. Und das Gleiche applied für jedes Business, also auch für die ganzen Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, die einen Online-Shop haben. Das Gleiche funktioniert auch für physische Produkte. Mhm. Ja, organisches Marketing in Kombination mit Paid Ads. Mhm. Das ist ja, es ist die geilste Kombi, meiner Meinung nach.
Und nicht zu arg aufs Geld gucken.
Ja.
Man muss aufs Geld gucken, rein wirtschaftlich, unternehmerisch. Aber die Entscheidungen, die man vor allem im Marketing trifft und im Content-Bereich, sollten eigentlich überhaupt gar nicht, meiner Erfahrung nach, aufs Geld ausgerichtet sein. Man sollte einfach eher den Content auf den Content ausrichten und dann gute Offers definieren. Mhm. Ein gutes Offer ist, also irgendwie, da gibt es auch so einen Spruch, wenn du in der Wüste oder, nee, wenn du Burger verkaufst, was ist das eine Ding, das du unbedingt haben möchtest? Ja, geile Gurken, geiles Bacon. Nein, eine hungrige Menge.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist halt.
Das ist es.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir gar nicht, ich gucke jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterquatschen.
It goes quickly.
It goes quickly. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du hattest ja auch jetzt vorher kurz nebenan erwähnt den Teaser für Luxusuhren.
Ja.
Was verkaufst du denn eigentlich alles so in deiner Bandbreite? Du verkaufst ja nicht nur Luxusuhren.
Ja, also tatsächlich Luxusuhren haben wir, wie haben wir bisher unser Geld verdient, könnte man fragen. Ja. Ne? Eigentlich alles, was ich irgendwo verkaufe oder anbiete, ist irgendwas, wo ich selber früher durchgegangen bin. Die Uhrenschutzfolien sind eigentlich das beste Beispiel. Also wir verkaufen Schutzfolien für Rolex. Mhm. Und das war einfach, ich habe mir meine erste Rolex gekauft mit Goldanteil. perfekter Zustand, nagelneu, ich habe es geliebt, ich bin daheim angekommen, fetter Kratzer in der Schließe. Ich habe damit nichts berührt. Ich wusste nicht, woher der Kratzer kommt.
Der Gold ist weich.
Ja, und das hat mir, genau, und das hat mir wirklich den Tag verdorben, weil ich habe da 9000 Euro ausgegeben für die Uhr und ich hatte nur 11 auf dem Konto.
Verständlich.
Also es war auch nicht mal besonders klug oder so, aber ich war halt auch schon immer ein impulsiver Typ und anscheinend aber in den Boundaries, wo es mich noch nie in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich relativ zufällig gesehen, dass irgendeiner aus Amerika sowas angeboten hat, aber relativ schlecht. Mhm. 8 Wochen Versandzeit, $200 mit Shipping, also 120 Produkt plus 80 Shipping oder so. Okay. Trotzdem 4 Wochen oder 8 gewartet. Die Kleber haben gar nicht richtig gepasst. Dann habe ich gedacht, hey, ganz im Ernst, so ganz schwer kann es nicht sein. Da bin ich zum Kumpel gegangen, der so ein bisschen sich mit Folientechnik auskennt. Wir haben relativ schnell rausgefunden, was noch bessere Klebematerialien sind, die halt besser halten und trotzdem sich ablösen lassen und so weiter und so fort. Dann habe ich die selber für mich erstmal produziert. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Kunde zu mir und hat gesagt, was ist denn das? Der hat meine Uhr angezogen, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ja, da sind Schutzfolien drauf. Cool, kann ich auch welche haben. Ich sage, klar. Dann habe ich ihn gefragt, was würdest du denn dafür zahlen? Er meinte, keine Ahnung, 100 Euro. Und ich so, what? So, und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe ja selber 200 bezahlt. So, weißt du? Und dann ich so, ah. Ja. Und dann habe ich wirklich, 2019 war das, habe ich einfach wirklich einen Launch gemacht, habe gesagt, hey, wir haben jetzt für 10 Modelle Schutzfolien. Ab Sonntag geht's los. Wer möchte, kann sich hier unverbindlich vormerken. Dann gibt's auf die erste Folie irgendwie 20%. Und dann haben wir direkt am ersten Tag 100 Stück verkauft. Ich so, wow.
Geil.
Hat an einem Tag auch nebenbei mehr Geld verdient als sonst in einem Monat mit meiner Freelance-Arbeit. Mhm. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich habe offensichtlich ein Problem gelöst. Viele belächeln das. Ah, machen nur Leute, die sich leisten können. Wir haben inzwischen über 10.000 Kunden und ich kann euch versichern, 99 von 100 können sich deutlich mehr leisten. Es sind einfach nur Leute, die auf ihre Sachen Acht geben, weil sie hart dafür gearbeitet haben. Ja. Und weil sie nicht zur Fraktion gehören, eine Uhr muss Kratzer haben. Mhm. Und so hat sich das eigentlich gebildet. Dann habe ich irgendwann mal die Baulichs kennengelernt. Mhm. Und die haben gesagt, hey, bau doch ein Coaching-Offer auf, weil das relativ wenig Aufwand ist. Man muss halt einmal